Er war für das Volk Israel wichtig, er ist sogar für uns heute noch sehr wichtig, weil er uns halt ja viele Zeichen auch gesetzt hat und er hat uns auch vieles hinterlassen. Und von diesem Mann wird im Buch Samuel gesagt, der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen gesucht. Für die Menschen und an einer anderen Stelle, für die Menschen ist es wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich, Gott dagegen, schaue jedem Menschen ins Herz. Es geht heute um David. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und ich habe mich gefragt, das ist ja eine super tolle Aussage, die Gott hier auch macht, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und ich habe mich gefragt, was für ein Zeugnis würde wohl Gott mir ausstellen? Würde er mir auch vielleicht sagen, du bist ein Mann oder auch du bist ein Mann, eine Frau nach dem Herzen Gottes? Kann man da von sich aus irgendwie was dazu tun? Kann man das irgendwie erreichen durch Eigenanstrengung, durch Ehrgeiz oder indem wir vielleicht auf ganz vieles verzichten und nur dieses eine Ziel im Auge haben? Wenn man das Leben von dem David so betrachtet, dann stellt man fest, dass der auch ganz schön viele Höhen und Tiefen hatte und dass ihm diese Aussage, dass er sie auch ziemlich durchleben musste in vielen Passagen seines Lebens. Und es ist einfach mal interessant zu sehen, wie Gott den Davids Charakter auch verändert in seinem Leben. Und ich möchte eins vorweg sagen vor der Predigt, das ist mir ganz wichtig, nicht, dass jemand nach Hause geht und hinter das Gefühl hat oder vielleicht falsch verstanden hat, Gott stellt über mein Leben kein gutes Zeugnis aus. Das möchte ich von vornherein absolut verneinen, das stimmt nicht. Gott hat von jedem von uns eine gute Meinung, ein gutes Zeugnis bestimmt. Er sieht natürlich unsere Fehler und auch unsere Sünden, aber er ist derjenige, der uns eigentlich Mut machen möchte, das Gute in uns eigentlich hervorzukristallisieren. Auch durch Charakterveränderung. Und dass das nicht immer so einfach ist, das können wir an dem David ein bisschen sehen und lernen. Gott nutzt viele Möglichkeiten. Ich habe mir mal 4 Sachen herausgesucht von dem David. 4 Situationen in seinem Leben. Da geht es um 4 Personen, mit denen er zu tun gehabt hat. Die erste Person, das ist der König Saul. Der König Saul, das war der erste König in Israel und der hatte einen richtig guten Start mit Gott. Aber bei dem Saul veränderte sich das Leben, weil er nicht mehr Gott im Fokus hatte und seine eigenen Interessen hatte. Und der Saul, sein Charakter, sein Wesen veränderte sich auch. Denn der Saul, der wurde immer jähzorniger, der wurde immer irgendwie wütender und er hatte richtige üble Zornausbrüche. Und die Mitarbeiter, die Untergebenen, haben sich schon echt Sorgen gemacht, weil wenn jemand ein mächtiger Mann ist, wie so ein König, das Wort gilt, was der sagt, ist der ziemlich unberechenbar, wenn er vielleicht in seinem Jähzorn irgendwas sagt oder irgendwas befiehlt. Und da haben die sich überlegt, wie können wir den Saul helfen? Medikamente, wie es heute gibt, gab es noch nicht. Sie sind dann auf die Musiktherapie gekommen, gab es also auch schon damals. Und da hatte einer eine Idee, ich kenne jemanden, der heißt David, der spielt super klasse Harfe und das wäre vielleicht Möglichkeit, diesen Saul zu beruhigen. Und so kam dieser David an den Hof von dem Saul und jedes Mal, wenn die Untergebenen merken, oh, da bahnt sich irgendwas an, dann wurde dieser David gerufen und er fing an, auf seiner Harfe zu spielen und der König Saul beruhigte sich. Das war so die erste Begegnung von David mit Saul. Und dann kommen dann weitere Begegnungen, zum Beispiel, wo der David den Goliath besiegt hatte, das hat dem Saul halt auch sehr imponiert und hat dann den David auch direkt als Heerführer berufen. Und David wurde auch dann Kriegsmann. Und Israel war halt immer im Clinch mit vielen anderen oder mit den Staaten drumherum, hauptsächlich mit den Philistern in der Zeit. Und David zog halt immer in den Krieg, vermute mal Saul auch. Aber wenn die nach Hause gekommen sind, David hat immer gewonnen. Dann stimmte schon das Volk das Lied an, Saul hat 1000 Leute erschlagen, David aber 10.000. Und dass das für die Psyche von Saul nicht unbedingt förderlich war, kann man sich auch denken. Das steigerte sich dann extrem nach oben, dass Saul sich überlegte, Mann, ich muss diesen David irgendwie loswerden. Und dann sagte er zu dem David, hör mal David, das hat er dann 2-mal gemacht, ich verspreche dir meine älteste Tochter, wenn du in den Krieg ziehst, nochmal und gewinnst. Hintergedanke war einfach, David war auch jemand, der auch anscheinend an der vorderen Front kämpfte. dass er da halt im Krieg fiel. Das war aber nicht so. David kam als Siegherr zurück. Und der Saul hatte an dem Tag, wo die Hochzeit sein sollte, dann seine älteste Tochter einfach an jemanden anders verheiratet. Und in der Bibel steht jetzt nicht, was das mit dem David machte, da kommen wir gleich noch zu. Und dann hatte aber, er hatte noch eine Tochter, die Michal. Und da steht in der Bibel, die Michal gewann den David lieb und das merkte der Saul und sagte dann nochmal mit dieser List, immer David, an der anderen Ecke unseres Landes, da ist immer noch Krieg, geh doch nochmal dahin, auch in der Hoffnung, dass der Saul dann da fällt, der David. Und das klappt aber auch nicht. Und der kam dann zurück und hatte dann die jüngste Tochter, durfte er heiraten. Und dieses Verhältnis zwischen den beiden, das verschlechterte sich immer mehr. Das schaukelte sich immer mehr hoch, Saul kam da gar nicht mehr drauf klar. Auch das Harfenspielen von dem David, was er immer noch da praktizierte, klappte auch nicht mehr. Denn der Saul schmiss zweimal den Speer nach dem David und verfehlte ihn halt ganz knapp. Diese Zeitspanne, und das kam hinterher dann so weit, dass der David halt auch dann fliehen musste und im Untergrund gelebt hat, in irgendwelchen Höhlen. Und diese Zeitspanne von dem ersten Kontakt von dem, an dem Hof von dem Saul, bis auch hinter der König oder David auch hinter selber König war, war eine Zeitspanne von ungefähr 14 Jahren. Also 14 Jahre, wo David mit diesem Saul zusammengelebt hat und wo dieser Saul ihn ständig irgendwie hintergangen hat, wo er ihn gedemütigt hat, unterdrückt hat, verfolgt, bis hinterher auch dann, dass er ihn wirklich umbringen wollte. Und da ist meine Frage, kennst du auch solche Sauls in deinem Leben? Das sind so Menschen, die bekriegen uns, die bringen dich ständig an den Rand der Verzweiflung. Ihre Launen und ihre Ich-Bezogenheit ist oft niederdrückend für uns. Und sie belügen dich vielleicht sogar und betrügen dich. Und die Frage ist dann an uns, wie reagieren wir? Wie reagieren wir, wenn uns solche Menschen begegnen? Könnte es sein, dass Gott vielleicht auf unsere Reaktion schaut, wie wir damit umgehen? Wie er vielleicht darauf guckt, wie stark unsere Vergebungsbereitschaft ist gegenüber so Leuten? Ich vertrete nicht, dass man immer den Weg des geringsten Widerstandes geht, aber ich habe mich ja wirklich mal gefragt, Gott hat ja dem David in dieser Situation gelassen, 14 Jahre lang. Und er musste da wirklich viel aushalten und lernen. Und er musste auch sehr wahrscheinlich immer wieder auch lernen, diesem Saul neu zu begegnen und ihm auch zu vergeben. Vielleicht hat das schon mal jemand erlebt. Wenn dich einer wirklich nervt und du könntest ihm jeden Tag eine klatschen, wenn du den siehst, ist mir auch schon mal so gegangen, dann ist es was Besonderes, finde ich, wenn man zum Beispiel dann betet, dauert manchmal eine Weile, aber auf einmal merkt man, dass sich das Verhältnis zu diesen Leuten verändert. Nicht, dass die Leute sich verändern, unbedingt, die sind meistens immer noch so blöd drauf, aber mein Verhältnis zu den Menschen verändert sich. Und ich kann ihm vielleicht mehr vergeben und ich kann ihm auch wieder begegnen. Das ist eine Person von dem David, dieser Saul, der halt sein Leben extrem geprägt hat, was Gott auch zugelassen hat. Und ich denke mir auch, dass Gott dadurch auch an Davids Charakter echt geschliffen hat. Die zweite Person in Davids Leben, die eine große Rolle spielte, war einer seiner Söhne. Das ist der Absalom. Der Absalom, die Absaloms sind eigentlich diejenigen, das sind die Kinder, die immer ständig den Aufstand proben. Das sind die Kinder, die sich gegen ihre eigenen Väter und Mütter erheben. Und da werden Väter und Mütter so richtig auf die Probe gestellt. Das sind oft in der Regel halt die biologischen Eltern, aber ich denke, es sind auch innerhalb einer Gemeinde die Jüngeren zu den Älteren. Kann das auch sein, dass man halt als Ältere schon manchmal Schwierigkeiten hat, was die Jüngeren machen. Manchmal ist es bewusst provokant, aber manchmal ist es einfach auch so eine Sache. Und als Eltern kann man dann manchmal nur noch die Hände über den Kopf zusammenschlagen und denkt dann, boah, woher hat er das nur? Ist das wirklich mein Kind? Kann doch alles nicht sein. Und die treiben einen wirklich an den Rand der Verzweiflung. Und die Kinder? Ja, die Kinder halten den Eltern irgendwie den Spiegel vor. Die sagen nämlich, guck mal da rein in den Spiegel, genau so bist du. Du redest immer so, aber du verhältst dich oft ganz anders. Sie halten uns den Spiegel vor. Und in unserem Fall hatte der Absalom, der schlief mit den Nebenfrauen seines Vaters. Und der Absalom wollte ganz gerne vorzeitig an die Macht kommen. Und dadurch probierte er halt alles irgendwie seinem Vater David irgendwie zu hintergehen. Er probierte ihm zu schaden, er probierte ihn irgendwie zu demütigen. Und der Absalom, der nahm sich etwas, was ihm nicht gehörte. Und damit spiegelt er das Leben von dem David wieder. Denn David hatte auch mal in seinem Leben eine Zeit, da nahm er sich etwas, was ihm gar nicht gehörte, nämlich die Frau von dem Uriah. Und er ging sogar noch weiter, er hatte hinter diesem Mann von der Bethseba den Uriah in den Krieg geschickt, damit er an vorderster Front fiel. Und das klappte auch so. Und dann ist wieder die Frage an uns, wie reagieren wir eigentlich, wenn unsere Kinder uns den Spiegel vorhalten? Was macht das mit uns, wenn sie nach unserer Vergangenheit fragen oder unser Wesen vielleicht spiegeln? Und warum sind diese Anspannungen oft da? Könnte es sein, dass wir auch als Ältere, ich sage auch mal bewusst als Eltern, aber auch in der Gemeinde, auch lernen müssen, uns hinterfragen zu lassen von den eigenen Kindern? Dass wir lernen müssen, ehrlich zu sein und auch lernen müssen, zu unseren Fehlern zu stehen? Und wie viel läuft da irgendwie falsch schon zwischen den Generationen, zwischen Kindern und Eltern, Eltern und Kindern? Und wir sind ja alle so noch in dem Mittelalter, das heißt, wir haben Kinder, aber wir haben auch noch Eltern, wir sind beides. Und wie oft sind Gespräche irgendwie versiegt zwischen Kindern und Eltern? Wie oft sind da auch spannungsgeladene Verhältnisse? Und auch hier könnte es sein, dass Gott sagt, ich schaue mir mal deine Reaktionen an. Ich gucke mal, inwieweit du dich von mir prägen lassen möchtest, vielleicht in diesen Spannungen. Ich gucke mal, inwieweit du deinen Charakter von mir ja, prägen lassen möchtest. Die dritte Person in dem Leben von David, auch eine ganz wichtige Person, war seine eigene Frau. Das war die Michal. Das war die jüngste Tochter. Und ich hatte jetzt eben gesagt, die Michal steht in der Bibel drin, sie gewann David lieb. Und die beiden heirateten dann. Ich möchte mal jetzt behaupten, dass das von ihrer Seite zumindest eine Liebesheirat war. Und die hatten wahrscheinlich einen guten Start. Aber irgendwas muss auch passiert sein in dieser Beziehung, in dieser Partnerschaft, was irgendwie schiefgegangen ist. Als die Bundeslade, die Philister mal in einem Kriegszug mitgenommen hatten, wieder nach Jerusalem zurückkam, hatte sich David so sehr gefreut, dass er halt vor dieser Bundeslade tanzte. Und er war da richtig ausgelassen, also Lobpreis ziemlich extrem sehr wahrscheinlich. Und als er abends nach Hause gekommen ist, da sagt dann seine Frau zu ihm, wie herrlich ist heute der König von Israel gewesen, als er sich so aufgeführt hatte, wie sich die Verrückten aufführen. Und Michals, das sind diejenigen, die in unserer unmittelbaren Nähe sind. Das können unsere Partner sein, das können aber auch zum Beispiel bei der Arbeit unsere Kollegen sein, das können im Bekanntenkreis, im Freundeskreis sein. Das sind diejenigen, die uns halt sehr, sehr nahe sind und sie kennen uns richtig gut. Sie kennen auch unsere Schwachstellen. Und oft kommen gerade von diesen Menschen so Nadelstiche, die uns oft verletzen und hinterfragen. Und vielleicht kennt der eine oder andere auch so Nadelstiche bei der Arbeit. Ich kenne meine Kollegen richtig gut, glaube ich, aber ich glaube, die kennen mich auch richtig gut. Und wenn man wollte, könnte man übelste Nadelstiche irgendwie versetzen, um den anderen zu kränken. In diesem Fall war es ein negativer Nadelstich, aber ich hatte gesagt, Partner sind ja oft auch diejenigen, die uns am nächsten sind. Und sie kennen uns auch am besten. Und ich glaube, dass da auch schon mal Nadelstiche kommen. Das könnten aber Nadelstiche sein, ein Signal auf der Hilflosigkeit. Dass man vielleicht merkt, in unserer Beziehung, die ist irgendwie auseinandergegangen, da ist irgendwas auseinandergedriftet, wir haben früher viel Zeit verbracht, das ist irgendwie alles weg, jeder ist total aktiv. Und oft ist es ja so in Beziehungen, Beziehungen scheitern meistens daran, dass irgendwie zu wenig Gespräch ist, dass man nicht mehr so Anteil hat am anderen. Und da habe ich mich auch wirklich nur mal gefragt, wie ist das eigentlich bei uns Männern? Haben wir genug Zeit für unsere Frauen? Oder sind wir auch permanent beschäftigt mit allen Dingen zu machen, zu tun, zu bauen, unterwegs zu sein? Und da könnten schon mal solche Aussagen kommen. Und ich denke auch, dass Gott auch durch solche Dinge zu uns reden kann, zu Männern und zu Frauen. Guckt auch da, Wie reagiere ich eigentlich darauf? Nehme ich das wahr? Ist mir das wichtig, vielleicht an meiner Beziehung zu arbeiten? Lasse ich mich von Gott verändern? Lasse ich ihn an meinem Charakter ein bisschen herumfallen, damit vielleicht so eine Beziehung besser wird? Und der vierte im Bunde, das ist der Prophet Nathan. Nathans, das sind die Leute, die es wagen, einem ins Gesicht zu sagen, was wir getan haben. Der Nathan hat gegenüber dem König David, als er diese Sünde begangen hat, ihm ganz klar gesagt, dass er hier falsch gehandelt hat und auch halt, dass Gott das halt nicht gefällt. Und er hat die Tat von dem David auch nicht darunter gespielt, sondern hat auf seine Sünde ganz klar hingewiesen. Und diese Nathans sind eigentlich die Menschen, die am wichtigsten sind, weil Gott sie irgendwie schickt, um uns zurechtzubringen. Und das sind die wirklichen Gegenüber, weil sie uns die Wahrheit sagen und nicht einschmeicheln oder unser Verhalten verharmlosen. Jetzt muss man natürlich aufpassen, nicht jeder, der uns kritisiert, ist ein Nathan, auch innerhalb einer Gemeinde nicht, aber prüfen sollte man es schon. Und ich habe das festgestellt, wenn Leute mich eigentlich an dem wundesten Punkt meines Lebens treffen, sei es ein Fehler, eine Sünde, sei es ein Verhalten, und die erkennen das und sagen mir das, dann bin ich erstmal total tief gekränkt, dann ziehe ich mich auch erstmal zurück, weil ich es eigentlich ja probiert habe zu überspielen, aber es sind eigentlich die Leute, die Gott schickt, um mich vielleicht zurechtzubringen. Und auch hier, guckt Gott wieder auf meine Reaktion, lasse ich mir was sagen, ohne direkt zurückzuschlagen, könnte ja sein, dass Gott durch solch einen Menschen zu mir redet. Das Leben von David, geprägt von so ganz vielen schwierigen Beziehungen und Lebensphasen, die Gott ihm zugemutet hat. Und nicht ihm zu schaden, sondern weil Gott höchstes Interesse daran hat, mit uns gemeinsam an unserem Charakter zu feilen und ihn positiv zu verändern. Und ich bin eigentlich froh, dass Gott das macht, der so der Herzenskenner ist und der auch so meine hinteren Ecken kennt, wenn man sich darauf einlassen kann, wenn man mal wagt, auch zu beten, Herr Jesus Christus, zeig mir doch mal, wie ich wirklich bin. Zeig mir doch mal, wo ich falsch stehe. Zeig mir doch mal, wo ich vielleicht in zwischenmenschlichen Beziehungen, wo ich halt der Blöde bin und nicht mehr der andere. Damit halt Dinge passieren, damit Gott an meinem Charakter, an meinem Wesen arbeiten kann. Charakterschule Gottes. Frage ist, lässt du dich darauf ein, dich von ihm umgestalten zu lassen, der dich am besten kennt? Charakterschule Gottes, nichts für bequeme Leute, die keine Veränderung wollen. Charakterschule Gottes, nicht für die Muskelprotze unter den Christen, deren Held John Wayne und nicht Jesus ist. Charakterschule Gottes, nicht für die lauten Leute, die immer gut drauf sind. Charakterschule Gottes, nicht für die Halleluja-Christen, die immer nur auf den Berggipfeln leben und noch nie das Tal der Verzweiflung gesehen haben. Charakterschule Gottes für die Schmuddeligen, Zerschlagenen und Ausgebrannten. Charakterschule Gottes für die mit den weichen Knien, die wissen, dass sie es irgendwo nicht bringen, die aber trotzdem stolz sind, diese kostbare Gnade anzunehmen. Charakterschule Gottes für die armen, schwachen, sündigen Männer und Frauen mit ererbten Fehlern und begrenzten Fähigkeiten. Charakterschule Gottes, damit wir Männer und Frauen werden nach dem Herzen Gottes. Ich würde ganz gerne noch zum Schluss mal für unsere Beziehung beten und dass wir es zulassen können, dass Gott an unserem Charakter arbeitet. Man trifft schon mal Menschen, auch in meinem Alter, wo ich immer so denke, boah, nee, also so will ich echt nicht sein, die immer nur so eine Linie haben. Ist gut, eine Linie zu haben, aber die auch auf andere gar nicht so richtig mal irgendwie auch Meinung stehen lassen können, wie auch immer, und immer ihr Ding so durchziehen. Und ich mache da immer ganz große Fragezeichen dran, auch bei Christen, weil ich einfach denke, ein Christ sollte doch irgendwie nie aufhören, in dieser Schule Gottes zu bleiben und sich auch immer auch hinterfragen zu lassen, auch von seinem Charakter. Warum mache ich das jetzt? Wie ticke ich jetzt? Damit wir einfach das werden, zu dem Gott uns berufen hat. Wir wollen ja weiterkommen, wir wollen ja Männer und Frauen werden im Sinne Gottes. Und ich denke, das gehört einfach dazu, sich auch an diesem Charakter verändern zu lassen. Und da könnte es auch sein, dass so die ein oder andere zwischenmenschliche Spannung, in der wir leben, wir manchmal aushalten müssen oder halt auch angehen müssen. Ja, ich würde mal ganz gerne noch beten. Herr Jesus Christus, vielen Dank, dass wir alle so besondere Menschen sind. Nicht, weil wir so toll sind, sondern doch, wir sind auch toll, aber du hast uns einfach gemacht. Wir sind genial, wir sind dein Ebenbild Gottes. Aber auch wir hängen in dieser Schiene der gefallenen Schöpfung und jeder von uns hat gute Beziehungen, aber viele von uns kennen auch schlechte Beziehungen oder ja, Beziehungen, die einfach nicht funktionieren. Ich möchte dich einfach bitten, Herr, soweit es an uns liegt, hilf uns doch, uns bitte immer wieder in deinem Licht zu spiegeln. Gib, dass wir nicht aufhören, auch dich von unserem oder an unserem Charakter auch irgendwie fallen zu lassen und uns auch mal hinterfragen zu lassen. Und gib uns gute Menschen an die Seite, die uns auch da vielleicht mal spiegeln. Und schenke, dass wir auch dann gute Menschen sind, die andere spiegeln können. Die ihnen ja vielleicht mal ein Wort der Kritik oder auch eine Meinung sagen können, aber die wirklich von Herzen kommt und die auch mit dir irgendwie abgesprochen ist. Und ich möchte auch nochmal beten, Herr Jesus Christus, für unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Ich bete für unsere Partnerschaften. Ich bete für unsere Freundschaften. Ich bete, Herr Jesus Christus, für Verhältnis zwischen Eltern und Kindern, aber auch Kinder und Eltern. Ja, wir sind alle noch Eltern von Kindern, aber wir sind auch alle noch Kinder von unseren Eltern, solange sie leben. Und ich möchte einfach mal dafür beten, Herr, wenn es an uns liegt, vielleicht nochmal den ersten Schritt auf Eltern zuzugehen, dass wir es irgendwie hinkriegen. Und wir beten auch für Beziehungen bei unseren Arbeitsplätzen, dass wir wirklich Menschen sind, ja, die nicht mitreden mit den anderen, sondern die den anderen auch immer in deinem Lichte sehen und ihm auch irgendwie helfen können, dass er sich auch charakterlich verändert. Das ist oft sehr, sehr schwer, aber du bist derjenige, der das auch für uns oder mit uns auch gerne machen möchte. Und ich möchte dich einfach bitten, Herr, bring uns da echt auf die Spur. Amen.